Liebe Geschwister, liebe Gottesdienstbesucher, wünsche auch meinerseits allen gottesreichen Segen an diesem Morgen. Wir sind in unserer Predigtserie am Kapitel 2 im Kolosserbrief angekommen. Ich lese die ersten 7 Verse aus Kolosser 2, 1 bis 7. Kolosser 2 von 1 bis 7, wo Paulus schreibt: Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben. Damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Soweit der Predigttext. Ich möchte kurz beten. Herr Jesus, du hast uns dieses Wort geschenkt. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen für dein Heil und ich bitte dich, dass du uns jetzt offene Herzen schenkst, dass dein Geist in uns wirken kann, damit dein Wort Frucht bringen kann, unser Leben verändern kann, damit wir dir gefallen. Amen. Das Predigtthema heute Morgen heißt: Hineingenommen in einen festen Standpunkt der Fülle Jesu Christi. Mit folgenden Schwerpunkten: Erstens, mit einem befestigten Herzen zur Fülle in Christus. Dann mit einem befestigten Herzen gegen Verführung. Und mit einem befestigten Herzen zum Wandel in Christus. Die Gefahr, sich in die Irre leiten zu lassen, besteht immer. Auch im geistlichen Leben. Das zeigt die ganze Kirchengeschichte. Und gerade heute gibt es so sehr viele unterschiedliche Meinungen und Ansichten im Christentum, wie man geistlich denken und leben sollte. Wie erkennen wir in solchen Situationen, was richtig ist, damit wir uns nicht verführen lassen? Wie bekommen wir einen festen Standpunkt, gerade in solchen Zeiten der Verwirrung auch festbleiben zu können? Nun, Paulus geht davon aus, dass es die eine Wahrheit gibt, nicht viele Wahrheiten, sondern die eine Wahrheit, und das ist Jesus Christus, das ist das Wort Gottes. Jesus ist auch der einzige Weg zu dieser Wahrheit, zur Erkenntnis dieser Wahrheit und damit auch der einzige Weg für uns zur ganzen Fülle Gottes, die Gott uns schenken möchte. Das bedeutet für uns gleichzeitig Schutz vor falschen Lehren. Und wie Jesus unser Standpunkt ist, wie er uns beschützt, wie er uns diese Fülle bringt, zeigt Paulus uns hier in diesem Text. Zum Ersten, mit einem befestigten Herzen zur Fülle in Christus. Ich lese nochmals die ersten 3 Verse. Kolosser 2, 1 bis 3. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch und die in Laodicea habe und um alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben. Damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Nun, vielleicht ein bisschen ein schwieriger Satz, wie manchmal die Paulus-Sätze, Was bedeutet das? Paulus schreibt hier, dass er nicht möchte, dass die Christen in Kolossä Unwissende sind oder dass sie ohne Erkenntnis sind. Das schreibt Paulus in seinen Briefen immer wieder. Christen sollen nicht Unwissende sein. Sie sollen nicht ohne Erkenntnis sein. In diesem Zusammenhang geht es aber speziell um den Kampf des Paulus. Und auch von seinen Kämpfen schreibt er an manchen Orten, bezieht das meistens auf die Kämpfe im Zusammenhang mit der Verkündigung des Evangeliums. Nun schreibt Paulus, dass die Kolosser dadurch erbaut und ermutigt werden sollen. Da können wir uns fragen, ja, wenn sie um die Kämpfe des Paulus wissen, wie werden sie dadurch ermutigt? Sollten sie dadurch nicht eher entmutigt werden, da Paulus ja so zu kämpfen hat? Paulus schreibt aber nun, dass sie dadurch erbaut und ermutigt werden soll. Nun, wie sollen sie das werden? Nicht dadurch, dass sie nun mit Paulus Mitleid haben, darum geht's überhaupt nicht, das ist nicht das Ziel. Paulus schreibt hier, und das zeigen die Parallelstellen im Epheserbrief, von seinen Gebetskämpfen für die Kolosser. Das ist offensichtlich gemeint, das heißt vor allem Epheser 3, das ist eine Parallelstelle von Vers 14 bis 19. Es geht hier also um das Gebetsringen des Paulus, unter anderem für die Gemeinde in Kolossä. Und da fragen wir uns, warum rang Paulus so in seinen Gebeten gerade für diese Gemeinde? Natürlich hat er es auch für die anderen Gemeinden getan. Aber warum gerade jetzt für diese Gemeinde? Weil diese Gemeinde durch Irrlehren bedroht wurde. Nun, was macht man heute, wenn man sieht, dass eine Gemeinde, da greift eine Irrlehre um sich? Ja, man schreibt Informationsblätter und berichtet, Gemeinde so und so steht in Gefahr, einer Irrlehre zu verfallen. Oder man schreibt Nidia, Gemeinde so und so ist einer Irrlehre verfallen. Paulus macht das anders. Was macht er? Er macht genau das, was wir in solchen Momenten tun sollen. Er geht ins Gebet und er kämpft im Gebet. Er schreibt auch anderswo von seinen Kämpfen im Gebet. Und er ermutigt die Christen zum Beispiel in Römer 15, Vers 30, dass die Christen mit ihm in ihren Gebeten mitkämpfen sollen. Das Gebetsleben für die Gläubigen ist ein Kampf, sagt Paulus. Sie sollen mitkämpfen. Paulus betet nicht nur, sondern er macht noch etwas, das man auch tun soll. Er schreibt einen Brief, um sie aufzuklären. Und worin er dann zeigt, wer Jesus Christus ist. Und das ist das Gebetsringen, das Ziel des Gebetsringen und auch des Briefes, dass die Christen in Kolossä erkennen, wer Jesus Christus ist, damit sie in ihm beschützt und bewahrt werden, einen festen Standpunkt haben. Nun sagt Paulus, dass Jesus das Geheimnis Gottes ist. Was meint er damit? Nun, es gab damals die sogenannten Geheimreligionen, Mysterienreligionen genannt, die hier offenbar mit die Ansichten der Kolosser beeinflusst hat und die sogenannte Gnosis. Man kann davon ausgehen, dass es ein Synkretismus war, also verschiedene Religionsansichten mit die Kolosser beeinflusst haben. Und der Gnosis und auch in den Mysterienkulten, da gab es verschiedene Vermittler zwischen Gott und den Menschen. In der Gnosis wurden auch die Engel als Mittelwesen betrachtet. Und die Kolosser, das werden wir dann wohl in der nächsten Predigt hören, haben selbst die Engel angebetet, haben offenbar Engelvisionen gehabt und rühmten sich ihrer besonderen Erkenntnis, ihrer besonderen Geistlichkeit. Sie schienen sehr fromm zu sein. Nicht, wenn man Engelvisionen hat, dann ist man doch ein besonders geistlicher Mensch. Nein, sagt Paulus, dieses fromme System ist in Wirklichkeit sehr unfromm. Das ist ein Weg der Selbsterlösung. Und der Gnosis war das so, dass diese Mittlerwesen keine Erlöser waren, sondern vielmehr Erlöste, die sich selbst erlösen mussten und uns eigentlich nur ein Vorbild sein können. Der Mensch muss dabei im Grunde genommen sich selbst erlösen. Das schafft er aber nicht. Das war die falsche Erkenntnis. Der Gnosis zum Beispiel. Der Mensch schafft das nicht. Er steht von Natur aus, und da ist die Bibel sehr deutlich, der Mensch steht von Natur aus unter dem Urteil Gottes wegen der Sünde. Unter der Verurteilung Gottes aufgrund der Sünde. Und der Mensch besitzt von sich aus keinerlei Fähigkeit, sich daraus zu befreien, zu erlösen. Er braucht die Befreiung durch Gott. Und das ist Jesus Christus. Jesus Christus ist dieser Erlöser. Wenn Paulus nun sagt, dass Christus das Geheimnis Gottes ist, dann heißt das nicht, dass er ein geheimer Vermittler ist, der nur den speziell Eingeweihten offenbart worden sei. Das bedeutet das nicht, sondern vielmehr, dass Jesus offenbart worden ist. Und das heißt enthüllt, er ist Gottes Sohn, er ist Gott gleich und er ist Mensch geworden. Paulus sagt, dass in ihm die ganze Gottheit leibhaftig wohnt. In Jesus Christus wird Gott für uns Menschen sichtbar und sozusagen greifbar. Johannes schreibt ja, dass wir ihn angefasst haben. Gesehen mit unseren eigenen Augen, Gottes Sohn wurde Mensch, um uns zu Gott zurückzubringen. Und damit ist Jesus auch der einzige Mittler und der einzige, der uns das ewige Leben schenken kann, der uns die Sündenvergebung schenken kann, der uns erlösen kann von unserer Sünde, der uns mit Gott versöhnen kann. Und dafür ist er am Kreuz gestorben. Das schreibt Paulus dann ein bisschen weiter unten, dass er dort am Kreuz den Schuldbrief, unseren Schuldbrief, der gegen uns ausgestellt war, bezahlt hat. Und heute sind wir eingeladen, unser Leben ganz Jesus anzuvertrauen, in der Gewissheit, dass er für mich am Kreuz hängt, an meiner Stelle, und dass ich durch ihn allein Sündenvergebung, Frieden mit Gott und ewiges Leben empfange. Wir sind eingeladen, Jesus Christus immer tiefer zu erkennen, indem wir seinem Wort forschen, lesen, wer denn dieser Jesus ist, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Und wir sind eingeladen, mit Paulus für andere Christen zu ringen, damit auch sie in diese Erkenntnis wachsen. Nicht in erster Linie übereinander zu sprechen, wo dann überall die Christen abgefallen seien, sondern für sie im Gebet zu ringen. Und ich meine, dass diese Haltung uns einerseits davor bewahren wird, uns immer ständig gegenseitig falsch abzugrenzen, andererseits aber auch vor falschen Einflüssen bewahren wird. Und um diese falschen Einflüsse geht es besonders im nächsten Schwerpunkt. Mit einem befestigten Herzen gegen Verführung. Paulus schreibt hier in Vers 4 und Vers 5, Kolosser 2, dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch, freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens in Christus, an Christus. Der Brief des Paulus ist geschrieben worden mit einem ganz klaren Ziel. Damit euch niemand verführe. Das Wort verführen, griechisch heißt es paralogizomai, könnte man wiedergeben mit sich verrechnen, falsch rechnen, betrügen, falsche Schlüsse ziehen, durch Trugschlüsse hintergehen, täuschen. Wörtlich heißt das Wort, also paralogizomai, Logisch ist abgeleitet vom Wort logizomai, heißt an der Logik vorbei Schlüsse ziehen. Ganz interessant, nicht? An der Logik vorbei Schlüsse ziehen. Das heißt, oberflächlich gesehen tönt das System ganz logisch. Aber wenn man etwas genauer hinschaut, ist es nicht logisch. Man könnte hier von einer logischen Vortäuschung sprechen. Eine logische Vortäuschung. Und auch das nächste Wort, das hier übersetzt wird mit überredende Worte, bestätigt, das heißt Pitanologia. Das heißt so viel wie das Vorbringen von Gründen, um etwas wahrhaftig oder wahrscheinlich zu machen. Und genauso sind die Irrlehren damals vorgegangen und genauso gehen sie immer wieder vor. Nicht denken wir an die Zeugen Jehovas. Dann kommen sie ins Haus und erklären uns, dass Jesus ein geschaffenes Wesen sei. Und belegen uns das mit verschiedenen Bibelstellen. Tönt ganz logisch, sehr vernünftig. Und auch ihr Erlösungssystem tönt ganz logisch. Aber wenn man genauer hinschaut und mit der Bibel prüft, dann ist es weder logisch noch biblisch. Dann bricht das ganze Gebäude einfach zusammen. Und umso wichtiger ist, dass wir bei solchen Gesprächen einfach eine feste biblische Verwurzelung haben und eine feste Verwurzelung in Jesus Christus. Das ist mit dem Darwinismus nicht anders. Man bringt viele scheinbar wissenschaftliche, logische Argumente für die Evolutionstheorie. Aber dabei ist es einerseits nicht möglich, dass tote Materie überhaupt aus dem Nichts entstehen kann und andererseits ist unmöglich, dass Lebewesen aus toter Materie entstehen kann. Es braucht immer einen Zusatz an Information und diese Information kommt von Gott, dem Schöpfer. Also es tönt sehr logisch, sehr wissenschaftlich, aber wenn man genauer hinschaut, bricht das Ganze in sich zusammen. Unlogisch, unhaltbar. Die logische Antwort ist immer Jesus Christus. Die einzig wahre logische Antwort ist die Dreieinigkeit Gottes. Jesus, der Gott gleich ist, ist der eigentliche Schöpfer des Weltalls und auch der eigentliche Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und wir brauchen auch nicht Maria oder wir brauchen auch nicht andere Heiligen, die uns da irgendwie zwischen Gott und Menschen vermitteln. Paulus schreibt im 1. Timotheus, Kapitel 2, Abvers 4, dass es nur einen Gott gibt und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, das heißt, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Heute berufen sich viele vielleicht nicht auf Engel, aber auf den Geist oder auf Prophetien. Und manchmal, wenn man genauer hinschaut, mit der Absicht, besonders zu beeindrucken, besondere Autorität auszuüben, einen größeren Einfluss auszuüben. Dabei geht es also schlussendlich um Selbstverwirklichung. Auch da ist die logische Antwort Jesus Christus. Und wir haben es letzten Sonntag gehört, Jesus oder der Geist Gottes will uns immer zu Jesus führen. Er ist das Zentrum. Jesus ist das Zentrum und soll das Zentrum unseres Denkens und Handelns sein und immer mehr werden. In Jesus sollen wir verwurzelt sein, das schreibt Paulus denn auch in den nächsten Versen. Mit einem befestigten Herzen zum Wandel in Christus. Ich lese die Verse 6 und 7. Kolosser 2. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben, dann sind wir Kinder Gottes. Das sagt auch Johannes 1, Vers 12. Denen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Aber wenn wir Kinder Gottes geworden sind, sind wir noch lange nicht am Ziel. Kinder müssen noch sehr viel lernen im Leben. Stimmt's nicht, Ephraim? Also da muss man viel Geduld haben, bis sie lernen, nicht? Und wir müssen ja auch immer noch lernen. Also müssen wir viel lernen und dazu gehört auch das Gehen lernen. Und Paulus spricht hier vom Gehen, umhergehen in Christus, vom Wandel in Christus. Das heißt wörtlich umhergehen, umhertreten und so weiter. Und davon spricht Paulus auch in Epheser 3, Vers 10, wo er sagt, dass wir in Christus eine Neuschöpfung Gottes sind, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, dass wir in ihnen wandern sollen. Spazieren gehen, hat Frau Henschel mal gesagt. Das heißt mit anderen Worten, in Christus leben, wandern heißt, in den guten Werken zu leben, die er durch uns vollbringen will. Die er durch uns vollbringen will. Christus will in uns und durchaus durch uns den Willen Gottes vollbringen. Und dann sind wir befestigt in ihm. Der Text wurde bereits einleitend gelesen aus Matthäus 7, Vers 24 und 25. Ich lese diese zwei Verse nochmals, wo Jesus sagt, am Schluss der Bergpredigt, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und strömten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Dieser Fels ist für uns Jesus Christus, ist sein Wort. Und Jesus sagt, wer es tut, der ist wie ein Haus auf dem Felsen gebaut, das nicht umfällt. Und wenn wir es nicht tun, den Willen Gottes, das Wort Gottes, dann nützt jedes noch so fromme Erlebnis nichts. Das ist, was Jesus gerade in den Versen vorher gesagt hat, in Matthäus 7, 21 bis 23. Matthäus 7, 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und ich, sagt Jesus, und ich werde zu ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wir können uns den Himmel niemals verdienen. Das ist unmöglich. Der Himmel ist ein Geschenk Gottes durch Jesus Christus. Die Vergebung, das ewige Leben ist ein Geschenk Gottes durch Jesus Christus. Aber wenn Jesus in mein Leben gekommen ist, dann ist er Herr meines Lebens. Und wenn ich sage, Herr, Herr, und tue nicht den Willen Gottes, ist Jesus nicht Herr, dann bin ich ein Heuchler und ein Lügner. Jesus will durch uns den Willen Gottes verbringen, vollbringen. Das heißt für Kinder zum Beispiel, dass sie ihren Eltern gehorchen zu lernen, weil Gott es will. Denn später sollen sie auch Gott als Vater gehorchen. Das dürfen sie und sollen sie zu Hause lernen. Für Jugendliche bedeutet das, dass sie ihr Leben so ausrichten, dass nicht, dass sie in sind, sondern dass sie Gott verherrlichen, dass sie Jesus verherrlichen. Zum Beispiel in der Beziehung zum anderen Geschlecht, dass man sich nach den Verkehrsregeln Gottes hält, nicht nach denen der Welt. Wohin das führt, das sehen wir täglich. Nicht zum Heil, sondern zum Unheil. Das heißt in Jesus wandeln. dass wir natürlich gleichzeitig ihm vertrauen, dass er die Kraft, uns die Kraft gibt. Für verheiratete Personen heißt das, nicht ständig auf andere oder überhaupt nicht auf anders geschlechtliche Personen zu schielen, sondern die eigene Ehe nach dem Willen Gottes auszurichten. Das heißt, dass meine Freizeit auch ganz ihm gehört, dass er Herr ist in meiner Freizeit, in meiner Beziehung zum Mitmenschen, zum Untergeordneten, zum Übergeordneten, zum Chef und so weiter. Das heißt nicht, dass ich mich in eigener Kraft täglich abkrampfen muss, mich abmühen muss, in der Gewissheit, dass ich es ja eh nicht schaffe. Sondern das heißt, dass Jesus der Inhalt meines Lebens ist, wie Paulus betet in seinem Gebet an die Epheser, zu Gott natürlich, in Epheser 3, Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Das ist eine gewisse Parallelstelle zu unserem Text. Das ist das Anliegen des Paulus, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen verankert ist und unser Herz immer mehr prägt. Und das heißt, dass ich mich vom Geist Gottes erfüllen und führen lasse und ihm vertraue, dass er mir die Kraft schenken wird. Natürlich sind das manchmal Kämpfe, aber wie Paulus uns zeigt, sind das vor allem Gebetskämpfe. Und wenn wir diese Kämpfe im Gebet durchführen werden, wird das viel einfacher werden im Leben, im geistlichen Leben. Und deswegen ist das Gebetsleben oft so ein Kampf, Kampfesleben, ein Ringen, überhaupt um die Zeit. Denn Satan weiß, wenn er uns das stehlen kann, dann kann er uns alles stehlen. Ich fasse kurz zusammen. Durch Jesus dürfen wir die Fülle Gottes erleben. Er ist überhaupt das einzig logische System, können wir sagen, die Dreieinigkeit Gottes. In Bezug auf unser Verständnis von Schöpfung, in Bezug auf unser Verständnis von Gott, in Bezug auf unser Verständnis vom Menschen, in Bezug auf unser Verständnis von Erlösung. Alles andere bricht zusammen. Jesus, der Sohn Gottes, der alles geschaffen hat, der wie Gott ewig existiert und selbst der Schöpfer des Weltalls ist. Er ist gleichzeitig der Erlöser, der sein Leben am Kreuz hingegeben hat für unsere Sündenschuld, damit wir Vergebung empfangen können, damit wir Frieden mit Gott haben. Und das wird uns auch bewahren vor falschen Lehren, wenn wir in Jesus verwurzelt sind in seinem Wort. Und Jesus verwurzelt sein heißt gleichzeitig, in ihm wandeln. Das heißt, in den guten Werken, die er durch uns vollbringen will, zu wandeln. Jesus in uns wirken lassen. Und Paulus zeigt uns, dass das vor allem und in erster Linie ein Gebetsringen ist. Also sollten auch wir uns ermutigen lassen für dieses Ringen im Gebet. Nicht nur für uns, nicht nur für unsere Gemeinde, sondern auch für andere Gläubige. Für andere Christen in unserem Land und auf der ganzen Welt. Ich bete kurz. Herr Jesus, fülle du unser Herzen mit deiner Vergebung, reinige du unser Herzen durch dein Blut von unseren Sünden und schenke Gnade, dass wir in dir verwurzelt sind, dass unser Denken, unser Handeln in dir verwurzelt ist und wir immer mehr durch dich, durch dein Wort geprägt werden, um bewahrt zu werden, aber auch um einen positiven Einfluss auf andere auszuüben, durch dein Wirken, damit andere Menschen in dein Licht gestellt werden und gereinigt werden durch dich. Danke, Herr Jesus. Amen.